Die Kurve kam durch die Wende letztendlich. Der Staatszirkus der DDR ist hier abgewickelt worden. Und man musste sich natürlich dann fragen, was mache ich jetzt? Ja, wo ist jetzt mein neuer Platz? Halt, ne?
Da ging so. Der Zirkus los.
Und dann ging der Zirkus richtig los. Ja, genau.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Harald Löckler hier mit einem neuen Podcast. Und ich habe mir heute überlegt, wir müssen jetzt auch nicht immer Podcasts mit Prominenten machen, sondern es gibt ja ganz viele Dinge, die ganz interessant sind und wo man vielleicht jetzt nicht so viel Ahnung hat, überfordert ist. Und ich habe heute die große Freude, einen Herrn hier, den ich schon längere Zeit kenne, der mich in allen Versicherungsfragen berät. Und ich bin ehrlich, für mich ist das Thema Versicherung immer so, wie sagen wir, böhmische Dörfer. Das ist also immer irgendwie trotzdem ein großes Gewirr. Aber man muss sich ja auch nicht durch alles durchfuchsen, sondern man hat ja auch dann die richtigen Leute für die richtigen Sachen. Und wenn man Seelsorge braucht, geht man unter Umständen zu einem Pfarrer. Und wenn man Versicherungen braucht, geht man zu einem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, Versicherungskaufmann. Ich weiß es nicht, aber das werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen, Herr Ralf-Dieter Scheibe. Ich freue mich, dass Sie heute mit mir diesen Podcast machen. Habe ich das richtig gesagt, Versicherungskaufmann?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Glöckler. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und mit Ihnen diesen Podcast durchführen darf. Ja, ich bin Versicherungsfachmann und Finanzkaufmann für betriebliche Vorsorge und ja, beschäftige mich letztendlich mit vielen Dingen in der Versicherungswirtschaft.
Also dieses Wort Versicherungsvertreter ist nicht gut, wenn man das sagt, ja?
Na, ich vertrete mir ja
die Beine.
Höchstens die Beine halt, ne? Nein, das ist schon ein wichtiger Bestandteil, dass man auch eine entsprechende Berufsqualifikation hat.
Fangen wir mal an. Ich stelle jetzt einfach immer Fragen und Sie müssen ja auch nur beantworten, wozu Sie Lust haben. Ich fange immer gern so ein bisschen in der Kindheit an, weil das immer eigentlich das ist, was man das ganze Leben rumschleppt. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie mal erzählen, wie und wo Sie geboren sind und wie Ihre Kindheit so war. Ob Sie, sind Sie auf dem Land geboren, in der Stadt geboren? Ja, und was hatten Sie für Träume? Also das wollten Sie immer schon Leute versichern oder Leute in Versicherungen beraten. Wie sind Sie dazu gekommen? Aber vielleicht erstmal mit der Kindheit, ja.
Ja, gerne. Ich bin in Berlin-Lichtenberg geboren, im Oskar-Ziden-Krankenhaus. Und bin aufgewachsen in Friedrichshain, im typischen Alt-Berliner Altbaugebiet halt, ne? Und wir hatten eine super tolle Kindheit. Wir konnten auf der Straße spielen, da gab es kaum Autos. Ja? Wir haben unsere Kumpels, unsere Freunde gehabt und alles. Und mein Berufswunsch war zum damaligen Zeit weit entfernt, als mal in der Versicherungswirtschaft zu arbeiten. Ich wollte Fußballprofi werden.
Ah, halt, okay. Na?
Und ich habe dann im Nachwuchszentrum.
Da kommen wir gleich zu, Warte, nicht das ganze Pulver verschießen gleich. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, wenn man jetzt vielleicht nicht in Berlin geboren wird, sondern in Süddeutschland oder. Und Sie sagen jetzt also nicht in Liechtenstein geboren, sondern
nee, in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg.
Ja. Ist das nur Osten gewesen oder Westen?
Das war der tiefste Osten, ja.
Okay, ja. Und es war auch noch Osten, als Sie geboren sind. Ich will jetzt nicht über Ihr Alter fragen. Ne? Wir wollen jetzt nicht.
Ja, die Mauer stand schon.
Ja, die Mauer stand. Aber ich höre immer wieder von. Ich hatte jetzt einige Menschen, die im Osten geboren sind und die ja eigentlich da immer sagen, sie hatten einfach eine ganz tolle Kindheit und das war schön. Und es ist ja auch immer so im Leben, es ist nirgends alles gut, nirgends alles schlecht. Und ich habe ja auch gesagt im Nachhinein, glaube ich, dass man so manche Dinge so radikal abgeschafft hat, war auch ein bisschen unbedacht. Es gab so ein paar Ansätze, die man vielleicht auch hätte übernehmen können aus dem ehemaligen Osten, die vielleicht ganz gut waren, ja, und die man vielleicht besser auch übernehmen können. So, aber Sie wollten, was Sie noch nicht, also so richtig so richtig ländlich war es da nicht, sondern war schon eher Stadt und ja.
Mitten in Berlin, ja, mitten in Berlin, wie gesagt, im Bezirk Friedrichshain, der durch Altbaubauten geprägt war, bis heute noch. Halt, ne? Jetzt sind natürlich die ganzen Lücken, die damals waren, das sind heute alles, ist alles bebaut und ist vielleicht nicht mehr so schön und hat vielleicht auch nicht so das Flair mehr von damals, aus meiner Sicht. Ja, also es mögen viele Menschen geben, die das anders sehen. Aber wir haben uns wohlgefühlt, wir wussten es nur nicht. Ja, uns fehlte es an nichts und wir hatten sicherlich keine Matchbox-Autos und kein Snickers und kein Mars und wie das alles heißt. Aber ob man das zum Leben braucht, weiß ich nicht. Wir konnten spielen, wir konnten uns frei entfalten, wir konnten auf der Straße Fußball spielen. Also im Nachgang hatten wir eine super tolle Kindheit.
Also, und Sie wollten Fußballprofi werden?
Genau. Jetzt, ja.
Sie wollten Fußballprofi werden und dann... Ich mache jetzt mal so eine kurze, meine Variante, und dann machen wir aber die richtige. Okay. Aber es passt gerade so schön. Und dann wurden sie es nicht und haben sie gedacht, aber Fußballprofis müssen die Beine versichern und deshalb gehe ich in die Versicherungsbranche. Nein,
Nee. Ich habe dann, das wurde eben nichts mit dem Fußballprofi in der DDR. Ich war da nicht gut genug gewesen. Und habe dann einen ganz normalen handwerklichen Beruf gelernt, habe Maurer gelernt und habe dann gelernt, habe meinen Wehrdienst abgeleistet etc. und war dann beim Staatszirkus der DDR.
Ah, okay.
Und war dort Tierpfleger und Assistent von Raubtieren, vom Chefdompteur Hanno Koldam und seiner bezaubernden Tochter Marcella. Bis zur Wende habe ich das gemacht. Halt, ne? Und da war dann neuer Berufswunsch ist dadurch entstanden, der dann durch die Wende abrupt endete halt. Ne?
Sie sind ein Tierfreund, das habe ich auch schon gehört. Also Sie mögen Tiere.
Ich mag Tiere, genau.
Damals hat man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Heute hat man ja zumindest eine differenzierte Meinung zu Raubtieren im Zoo. Lange hat man darüber, ja sagen wir mal, nicht so sehr nachgedacht, aber eigentlich gehören sie da ja auch nicht hin. Also so ein Tiger oder so im Käfig ist natürlich auch schwierig, aber wie ich bereits sagte, es waren auch damals andere Zeiten und man, ja, es war eben so, die Zoos hatten alle auch ihre Raubtiere oder haben damit natürlich sehr geworben. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es heute nicht mehr gibt, dass diese Raubtiere dass sie nicht mehr im Zoo gehalten werden dürfen, weil so ein Tiger braucht natürlich auch, ich finde es nicht im Zoo, im Zirkus, ich finde es auch im Zoo schon schwierig. Ich finde es auch im Zoo schon sehr schwierig.
Ja, ja.
Sehr, sehr schwierig, weil eigentlich gehören die auch nicht in den Zoo. Und diese Aussage, man würde Arten dadurch erhalten und so, naja, also das ist alles ein bisschen schwierig, aber das ist ja alles immer individuell. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass es ein spannender Beruf war und aufregend. Und dann müssen Sie aber irgendwann ja die Kurve gekriegt haben in die Versicherung. Ja?
Genau. Die Kurve kam durch die Wende letztendlich. Der Staatszirkus der DDR ist ja abgewickelt worden. Und man musste sich natürlich dann fragen, was mache ich jetzt? Ja, wo ist jetzt mein neuer Platz? Halt, ne?
Da ging der Zirkus los.
Und dann ging der Zirkus richtig los. Ja, genau. Und ich habe dann neben meiner normalen Tätigkeit als Maurer wieder für eine Vertriebsgesellschaft angefangen, nebenberuflich zu arbeiten. Und habe mir dann eines Tages irgendwann mal gedacht, Mensch, wenn ich das nebenberuflich kann, dann kann ich das eigentlich auch hauptberuflich machen.
Ja.
Und habe mir dann mal sonnabends eine Zeitung gekauft, wo die ganzen Stellenanzeigen drin waren und habe dort 5 Bewerbungen geschrieben. Ja, und habe dann am 1.6.1991 bei der damaligen Nova Krankenversicherung angefangen zu lernen, Versicherungskaufmann und Versicherungsfachmann. Ja, so ging das los.
Jetzt machen Sie das ja auch schon eine ganze Zeit und jetzt frage ich mich mal so, also ich bin ehrlich, ich habe ja manchmal, hat man ja so ein Gewirr an Versicherungen. Manchmal habe ich mich auch schon zweimal versichert mit einer Sache, das kam auch schon mal vor. Also so einen richtigen Durchblick habe ich da nicht, bin ich ehrlich. Also weil ich mich da jetzt nicht so sehr reinfuchse und deshalb muss ich Sie dann auch immer mal fragen. Und Ich denke aber, sehr interessant für viele Menschen ist, wie viele Versicherungen braucht man eigentlich oder was für Versicherungen braucht man? Vor allem, gegen was kann man sich alles versichern und sollte man vielleicht auch? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Das ist ja wahrscheinlich auch immer relativ, ja, ich finde es immer so ein bisschen witzig, wenn man sich auf den Tod versichert, ja. Das ist auch so eine Sache. Auf den braucht man sich eigentlich nicht versichern, der kommt 100%, der kommt 100, also da kann ich die Leute auch versichern, dass der kommt, der ist da und dann braucht man auch hinterher nichts mehr, ja. Also ich bin da so ein bisschen pragmatisch. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das Geld für die Beerdigung schon auf die Seite gelegt haben. Mhm. Und bis ins Detail alles schon planen, weil ich mir immer sage, die lassen dich schon nicht liegen. Spätestens nach 3 Tagen, wenn der Kadaver stinkt, dann graben die den schon irgendwo ein. Also rumliegen lassen die dich nicht ewig, da mache ich mir mal keine Sorgen. Aber das ist so ein bisschen mein schwarzer Humor. Mhm. Aber jetzt wirklich mal interessant wäre doch, und deshalb freue ich mich, heute jemanden da zu haben, der uns da professionell weiterhelfen kann. Welche Versicherung braucht Frau oder Mann heutzutage, wo man sagt, also das sollte man schon haben?
Hm. Es gibt so einen schönen Ausspruch, Herr Glöckler, der heißt, die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht. Ja? Weil dann ist man gesund, es ist nichts passiert, man hat ein bisschen Geld verloren. Ist aber auch alles. Jetzt schließt sich der Kreis zu Ihrer Frage.
Hört sich ja an wie eine gescheiterte Ehe irgendwie. Man hat ein bisschen Geld verloren und.
Aber ansonsten ist man gesund.
Ja, aber
und das ist das höchste Gut, was wir haben letztendlich. Ne? Aber zurückzukommen, um den Kreis zu schließen zu Ihrer Frage, Herr Glöckler. Letztendlich kann, glaube ich, keiner diese Frage konkret beantworten. Aus folgendem Grund, es gibt sicherlich einige Absicherungen, die wirklich sinnvoll sind. Ja, da zähle ich zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung dazu.
Also machen wir das mal genau so. Angenommen, ich komme jetzt zu Ihnen und nehmen wir mal an, ich bin jetzt krankenversichert gesetzlich von mir aus, aber sonst habe ich jetzt gar keine Versicherung, irgendwie gar nichts. Ja? Und sag so, was machen wir denn jetzt, ja? Ja? Und also die private Haftpflicht, sagen Sie gerade. Für was oder gegen was oder auf was bin ich mit der versichert?
Ja, genau. Um die Eingangsfrage nochmal zu beantworten, wenn Sie in dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben, zu mir kommen, dann würde ich mit Ihnen erstmal ein Analysegespräch führen. Was ist Ihnen wichtig? Wo sehen Sie sich in 5 oder 10 Jahren? Etc. Diese Dinge alle halt. Ne? Denn ich kann keine Empfehlung abgeben, wenn ich nicht Informationen über meinen Gesprächspartner habe. Was ist ihm wichtig? Was möchte er eigentlich? Was möchte er mal erreichen? Ne? Möchte er ein Haus bauen zum Beispiel? Sagt er, nee, ich bleib Mieter mein Leben lang, etc. Ich habe eine Familie, ich habe keine Familie. Meine Gesundheit ist mir wichtig, mein Alter ist mir wichtig, meine Arbeitskraft ist mir wichtig, etc. halt, ne? Und die Privathaftpflicht ist aus meiner Sicht die wichtigste Versicherung, die man unbedingt haben sollte, weil sie schützt mich vor Schadensansprüchen dritter Personen.
Wie stelle ich mir das vor?
Das können Sie sich so vorstellen, um das mal ganz, ganz banales Beispiel. Sie sind bei jemand zu Besuch und setzen sich in den Sessel oder lassen sich in die Couch fallen und übersehen die Brille, ne, ihres Gastgebers. So, dann ist der darüber natürlich nicht gerade amüsiert und sagt, naja, nun möchte ich aber auch von dir eine neue haben.
Ja gut, kann ich natürlich auch sagen, die gehört aber auch nicht in den Sessel. Dann leg deine Brille dahin, wo sie hingehört. Ja.
Dann ist in der Regel die Freundschaft weg, wahrscheinlich. Ja, die
ist wahrscheinlich sowieso weg, wenn er mir sagt, ich sei so blöd gewesen, mich auf seine Brille zu setzen.
Was zu beweisen wäre, Herr Glöckler, wahrscheinlich. Also ich bin da nicht so skeptisch halt. Ne? Aber das ist so ein typisches Beispiel.
Ja, okay. Halt, ne? Also bleiben wir mal bei der Brille. Ja. Und dann bringt er eine Rechnung, was seine Brille gekostet hat.
Ja.
Und dann kriegt er im Gegenwert dann das Geld oder kann sich dieselbe Brille wiederholen.
Genau, ja. genau.
kann sich aber dann nicht eine Luxusbrille holen, die 10-mal mehr kostet.
Nee, es ist ja immer der Versicherungswert entscheidend halt. Ne? Was kostet die Brille, das gleiche Modell etc.? Und da kann er nicht sagen, nee, jetzt möchte ich natürlich, wie es ich was haben für irgendwelche Top-Marken, die er vielleicht vorher nicht hatte.
Halt, ne? Was ist noch? Also das ist das eine, ich bin bei jemand und es geht irgendetwas kaputt. Ja. Aber es gibt natürlich auch so Fälle, man ist bei jemand, sitzt auf dem Stuhl und ich bin ja nun kein Schwergewicht und der Stuhl bricht zusammen unter einem. Jetzt ist auch die Frage, ist das ein Versicherungsfall oder ist es ein, ja, also im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf dem Stuhl zusammenbreche und ich breche mir den Arm, dann wird es für ihn ein Versicherungsfall.
Ja, also die private Haftpflichtversicherung hat noch einen super tollen Nebeneffekt. Sie schützt mich nicht nur vor Schadensansprüche dritter Person, sondern sie wehrt auch unberechtigte Schadensansprüche bis vors Gericht ab. Das ist also so eine kleine versteckte Rechtsschutzversicherung.
Okay.
Aber eben nur für diesen Fall, was die private Haftpflicht betrifft. Halt, ne?
Aber bleiben wir mal bei dem Fall kurz.
Naja.
Angenommen, ich setze mich auf den Stuhl.
Ja.
Und der Stuhl bricht sofort unter mir zusammen.
Ja.
Weil er nachweislich nicht in Ordnung war.
Ja.
Ich fall hin, breche mir den Arm,
Dann
ist der andere unter Umständen in Versicherungsnot.
Wenn er das bewusst in Kauf genommen hat, dass sie mit diesem Stuhl verunglücken, wenn ich das mal so
bezeichnen darf. Also dann kann er nicht kommen und sagen, jetzt hast du meinen Stuhl kaputt gemacht.
Letztendlich wird er wahrscheinlich von ihrer Krankenversicherung sogar in Regress genommen, weil er letztendlich die Krankheitskosten, da sie sich den Arm gebrochen haben, die wollen dann wahrscheinlich dann die Behandlungskosten wieder haben halt. Ne? Und dann wäre es gut, wenn...
Und würde er seine Haftpflicht einspielen?
Dann ist es seine Haftpflicht, genau.
Okay, gut. Also, weil das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also, ich hatte den Fall schon mal, dass ich bei Freunden eingeladen war, die Antiquitäten hatten und der Stuhl unter mir dann zusammengebrochen ist und ich, nicht weil ich so schwer bin und ich das aber zum Glück gemerkt habe und ich bin erstmal sehr sportlich und zweitens auch habe sehr gute Reflexe und habe wie der Stuhl anfing runterzugehen, habe ich das gemerkt, bin ich schon hoch und habe mich schon festgehalten am Tisch, ja. Aber das kann passieren. Also ist jetzt wirklich nicht so außergewöhnlich, dass man jetzt darüber lachen könnte. Gut, was beinhaltet ihn noch? Also man macht etwas kaputt, unversehentlich oder aus Versehen, also unversehens irgendwas kaputt, kann ja mal passieren.
Ja.
Und was ist in dieser Haftpflicht noch drin? Haben wir alles schon?
Das ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt so einige Punkte, die ich für außerordentlich wichtig empfinde. Das ist einmal die sogenannte Forderungsausfalldeckung. Da kann man sich Folgendes vorstellen. Ihnen wird ein Schaden zugefügt. Dann sagen Sie natürlich, ja, dann muss eine private Haftpflicht dafür gerade stehen. Sagt er, hab ich nicht.
Mhm.
Circa 35-40% der Deutschen haben keine private Haftpflichtversicherung. Mhm. Dann sagen sie wiederum, okay, dann musst du es aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Dann fährst du in seine Tasche und holt das leer raus, greif mal rein, halt, ne, wo nichts ist. Also können sie zum Amtsgericht, können sie einen Titel bestellen, den können sie 30 Jahre lang vollstrecken. Das machen sie einmal und dann ist gerät in Vergessenheit. Und jetzt kommt die Forderungsausfalldeckung ins Spiel. Die Forderungsausfalldeckung stellt den Verursacher des Schadens so, als ob er eine Privathaftpflichtversicherung bei ihrem privaten Haftpflichtversicherer hätte. Und da wird der Schaden reguliert. Der geht allerdings nicht um Pillepalle, um eine Kaffeetasse oder sondern es fängt
dann... Kommt drauf an, was die Kaffeetasse kostet.
Ab 1500 Euro.
Ja eben, könnte das sein.
Wenn es Kaffeetassen sind, die so wertvoll sind, dann okay. Ne? Aber das ist dann eben, wo man sagt, okay, ab 1500 Euro, weil es dann da auch wirklich um Existenzen gehen kann. Ja?
So, Hundehaftpflicht.
Oh ja.
Warum braucht man eine Hundehaftpflicht? Was deckt die ab?
Naja, letztendlich deckt die Hundehalterhaftpflichtversicherung genauso die Risiken ab und die Leistungsbeispiele, wie wir sie gerade geschildert haben. Nur die Forderungsausfalldeckung, die fällt beim Hund weg. Der Hund kann sich erschrecken und beißt jemand, ja, zum Beispiel. Oder kann irgendwo was runterschmeißen etc. halt, ne? Also ein Tier kann letztendlich genauso Sachschäden und Personenschäden verursachen, wie es auch ein Mensch machen kann.
Oder frisst den Schuh an, solange wir das jetzt...
Zum Beispiel, ja, oder nagt an irgendwelchen Möbelstücken oder verunreinigt irgendwo was. Ja, es kann auch passieren. Ja, und dafür ist dann eben diese Tierhalterhaftpflichtversicherung.
So, also jetzt habe ich eine Haftpflichtversicherung und was brauche ich noch?
Ja, was braucht Herr Glöckler noch? Also aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, ist einer der wichtigsten Absicherungen meine Arbeitskraft. Damit führe ich meinen Beruf aus, damit erwirtschafte ich mein Einkommen. Von wem bekomme ich Geld, wenn mir diese Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung steht? Von was lebe ich dann? Ja, wir haben weltweit eines der besten Sozialversicherungssysteme, haben wir. Ne? Wir sind Krankenversicherung, Rentenversichert, Arbeitslosenversichert, pipapo, haben wir alles da. Aber es ist nie so viel, dass ich das vom Staat bekomme, als wenn ich arbeiten gehe. Da kann man summa summarum rechnen, mir fehlt da ungefähr die Hälfte an Einkommen.
Ich befürchte, ich kriege auch nicht so viel, wenn ich arbeiten gehe.
Boah, das wissen Sie am besten, Herr Glöckler. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.
Das befürchte ich dann auch noch. Aber was, ja, und wie versichere ich mich da? Und was, reden wir jetzt mal von Frau Meier, versichert sich da jetzt?
Genau, das ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Die leistet, wenn ich zumindest zu 50% meine Tätigkeit, die ich gerade ausführe, nicht mehr so ausführen kann, wie es ein Gesunder tut. Ja, und eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung hat eine sogenannte Verweisungsklausel. Das heißt, ich werde nicht auf andere Tätigkeiten oder Berufe verwiesen. Das macht die Deutsche Rentenversicherung Bund, die macht das halt. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig halt, ne? Dass ich dann eben mit dieser Versicherung diesen finanziellen oder die finanziellen Einbuße dann letztendlich ausgleiche.
Wie ist das bei Künstlern, die jetzt kein
Dann gibt es ja die Künstlersozialkasse.
Aber so eine Versicherung gibt es ja nicht. Also Künstler, die jetzt kein festes Einkommen haben, da ist er mal vielleicht so, mal so, kann der auch so eine Versicherung
abschließen? Das macht man privat, ja, genau.
Und die Gelder werden dann auf eine bestimmte Summe abgeschlossen?
Genau, eine monatliche Summe, ne, wird vereinbart halt, ne, und dann muss man ein paar Gesundheitsfragen, daran scheitert oft so ein Zustandekommen eines Vertrages, dass viele Menschen das erst machen, wenn sie krank sind. Ja, und dann kann der Versicherer sagen, nee, dich wollen wir gar nicht haben halt. Ne? Das Risiko ist uns zu groß.
Wann ist man denn krank? Ist man schon krank, wenn man Bandscheibe hat?
Ja.
Also ist man aber auch schon mit 30 krank dann, ja?
Die Berufsunfähigkeit hat kein fest definiertes Alter. Das kann mich mit 20 treffen, mit 18 treffen. Das kann mich aber auch erst mit 56, 57, 60 treffen. Und mal einfach so mal eine Zahl in den Raum geschmissen. Jeder dritte oder vierte Arbeitnehmer schafft es nicht bis zur regulären Altersrente. Er wird vorher krank oder verunfallt und wird deshalb erwerbsgemindert. Jeder dritte beziehungsweise bis vierte Arbeitnehmer.
Ja, ich als Unternehmer schaffe sowieso nicht zur Rente, weil ich denke ja gar nicht an die Rente. Ich denke ans 100 werden und möchte auch arbeiten bis zum Ende, weil die Arbeit für mich ist ja kein Zwang, das ist ja ein, ja. Aber jetzt sind Sie rappelgesund, aber es könnte scheitern, dass Sie einen Bandscheibenvorfall hatten irgendwann, dass Sie dann nicht diese
Genau, da kann der Versicherer sagen, dieses Risiko, Bandscheibenvorfall, ne, wird ausgeschlossen.
Ah, okay, also das heißt, wenn du dann aufgrund des Bandscheibenvorfalls nicht arbeiten kannst, kriegst du nichts bezahlt, aber ansonsten...
Genau, wenn ich einen Herzinfarkt habe, dann ist das ganz normal.
Ja, na gut, wenn der richtig funktioniert, braucht es auch keine Versicherung mehr.
Ja,
so sieht es dann auch aus.
Kann leider vorkommen, ja.
Was fällt Ihnen noch ein?
Es gibt viele Bereiche.
Erzählen Sie mal, was es alles gibt. Das ist ja spannend. Wir wollen ja ein bisschen informiert werden.
Es gibt das Thema Altersvorsorge halt. Ne?
Also reich heiraten.
Ja, aber dann ohne Ehevertrag, weil dann hat man auch nichts von bei der Scheidung. Altersvorsorge generell halt. Ne? Was mache ich, wenn ich nicht mehr arbeite, wenn ich meinen wohlverdanten Ruhestand genieße halt? Ne? Habe ich dann genug Mittel zur Verfügung, um mein Leben dann auch weiter zu genießen? Ne? Denn das Leben hört ja im Ruhestand, im Rentenalter nicht auf. Ist ja Quatsch. Ja, da habe ich ja Zeit, da werde ich verreisen, da will ich mit den Enkeln was machen und im Pipapo und hin und her. Und das kostet alles Geld. Halt, ne? Und wenn ich mich nur darauf verlasse, was Vater Staat mir gibt, na, dann stehe ich auf sehr, sehr weichen und wackeligen Füßen irgendwann mal.
Es gibt ja halt, diesen Witz, wo ein evangelischer, ein katholischer Pfarrer stehen zusammen und unterhalten sich, wann das Leben beginnt.
Ja.
Und der Katholische sagt, das Leben beginnt mit der Zeugung. Und der Evangelische sagt, das Leben beginnt mit der Geburt. Und die werden sich also nicht einig und kommen da auch schon in einen mittleren Streit. Und dann sehen sie da eine 95-jährige Dame vorbeilaufen und sagen, entschuldigen Sie mal bitte, können Sie uns denn helfen? Sagt sie, um was geht's? Dann sagt sie, ja, Sie sind eine weise Frau und wir streiten darum, wann das Leben beginnt. Mein Kollege hier sagt, das Leben beginnt mit der Zeugung und ich sage, das Leben beginnt mit der Geburt. Können Sie uns helfen? Was davon ist richtig? Sagt sie gar nichts. Beides falsch. Sagt er, wieso? Und er sagt, ja, weil das nicht stimmt, da beginnt das Leben. Ich sage, wann beginnt das Leben? Ich sage, das kann ich Ihnen genau sagen. Das Leben beginnt, wenn der Mann tot ist und die Kinder aus dem Haus.
Okay. Udo Jürgens sagte, mit 66 fängt das Leben an.
Ja.
Na, also so verschieden sind die Meinungen darüber.
Aber 66 ist ja das neue 33, ja.
Oh.
Das sind aber alles sehr hehre Sprüche.
Ja.
Also kommen wir zu der Altersvorsorgeversicherung. Das ist also dann quasi nochmal, Sie versichern sich und da kommt dann nochmal was zu der Rente obendrauf.
Genau. Da kann man sich dann kann man wählen, ob man jeden Monat so lange.
Und ist man sicher, dass sie nicht hops gehen irgendwie zwischendrin?
Ja, solange wie man lebt, bekommt man einen Monat nicht eine Rente.
Ja, aber halt, wenn die hops geht, wenn die Firma.
Dann gibt es da so einen Vorsichtspuffer, dass die Hinterbliebenen auch noch die Rente weiter bekommen. Halt,
nein.
Ne?
Wenn der Versicherungsträger, bei dem ich versichert habe, jetzt plötzlich hops geht. Also ich versichere das bei der Firma XY und bevor ich jetzt so weit bin, machen die den Laden dicht.
Gehen die pleite, auf
ja, Deutsch gehen die gesagt. Pleite, ja, gehen die pleite, okay. Nicht wahr? Ja, ja und dann?
Ja, also pleite geht heute keiner mehr, heute wird fusioniert. Ja, der geht dann in irgendein anderes Unternehmen, übernimmt dann dieses nicht mehr so wirtschaftliche Unternehmen halt. Ne? Also die Anzahl der Versicherer in Deutschland
hat sich
schon... Also man
ist da schon, sicher, dass man auch was kriegt.
Ja, dann, ja, genau. Genau.
So, und das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie lange man, ab wann man das abschließt, wie lange man einzahlt und wie viel. Ja, also kann man, dann macht man eine Summe fest, was man haben will.
Genau.
Kann man das auch noch relativ spät machen? Also, wenn es einem jetzt, was weiß ich, jetzt fällt es einem plötzlich mit 50 oder Mitte 50 ein, denkt, also vielleicht soll ich schon noch was machen.
Ja. Genau. Man kann monatlich was einzahlen, man kann jährlich was einzahlen, man kann auch sagen, ich mache nur einen Einmalbeitrag. Ne, eine Summe lege ich an dafür. Und das Gute ist, dass man ständig Zuzahlungen machen kann. Jedes Jahr. Und man kann aber auch Geld entnehmen, wenn ich mal einen Engpass habe oder so. Das ist unwahrscheinlich flexibel.
Und vermehrt sich das Geld oder wird es weniger? Heute ist ja die Gefahr manchmal schon, dass es dann fast weniger wird auf der Bank, ja?
Genau, man kann bestimmte...
Also nicht, weil man rausholt, sondern weil es weniger wird.
Ich verstehe, ja. Genau.
Früher war man immer sicher, man bringt was auf die Bank und es wird mehr. Das ist ja nun gar nicht mehr so sicher, ja?
Naja, wir haben eine Phase hinter uns mit der Nullzinspolitik der oder minus Null. Zinspolitik der EZB, muss man ja eigentlich korrekter sagen, die ist ja Gott sei Dank vorbei. Es gibt ja wieder Sparzinsen. Ne?
Auch wenn ich viel,
ne? Und die Versicherer, die erwirtschaften auch Gewinne.
Gut, aber das wollte ich ja alles mal fragen, weil ich ja mal davon ausgehe, dass eben nicht jeder, der jetzt zuhört, bis ins Detail alles weiß. Deshalb ist ja schön, dass wir über so Sachen sprechen. Also, es wird nicht weniger, sondern eher ein bisschen mehr.
Genau.
Und dann kann ich da immer noch was einzahlen, so wieder. Und also ist im Grunde genommen wie ein Sparkonto.
Genau.
Nur kommt man ein bisschen schwieriger ran.
Ja, einen Monat muss man sich gedulden, ehe man da dann
was runterholen kann. Naja, man überlegt sich vielleicht auch ein bisschen mehr, als ob man jetzt das Geld nicht doch runterholt und eine neue Karre holt oder irgendetwas, weil es ja auf einer bestimmten, für einen bestimmten Zweck auf einer bestimmten Ecke deponiert ist.
Ja, ja.
Das ist, denke ich, schon mal ganz klug, weil eigentlich weiß man, das ist jetzt wirklich eigentlich nicht zum Rangehen, ja?
Nein, es ist letztendlich das Langlebigkeitsrisiko, wie man das so schön nennt, ist damit abgesichert.
Wie sieht es denn da mit Steuern aus?
Wollte ich gerade sagen, also es fällt bei diesen, wenn das in Versicherungsmantel gelegt wird, fällt keine Kapitalertragssteuer an, sondern nur der sogenannte Ertragswert wird mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Und als Rentner haben wir alle einen geringeren Steuersatz, als wenn wir werktätig sind.
Aber ich muss es vorher schon versteuern.
Nein.
Naja, ich frage mal ganz vorsichtig nach.
Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, wo man auch die Altersversorgungsmöglichkeiten, wo man die Beiträge steuerlich geltend machen kann, bis zu bestimmten Grenzen.
Aber Sie müssen doch die Gewinne versteuern.
Ich aber die Zahlung voll versteuern, was ich, wenn ich das privat anders mache, nicht mich tue. Da muss jeder gucken, will ich von der Steuer, will ich Steuern sparen, jetzt Steuern sparen oder möchte ich gerne Steuern sparen, wenn ich im Ruhestand bin. Das ergibt das Vorgespräch, die Analyse. Was ist ihm wichtig? Wo sieht er sich? Wie will ich das Geld anlegen? Das ist, es gibt auch verschiedene Varianten. Bin ich mehr ein sicherheitsorientierter Anlegertyp oder bin ich, sage ich, nee.
Risikofreudig.
Ich will schon richtig in die ETFs rein halt. Ne? Und das muss man vorher alles abklären halt. Ne? Und dann kann man demzufolge das richtige Produkt, eine richtige Lösung präsentieren. Genau.
So, jetzt haben wir eine Haftpflicht. Wir haben eine Berufsunfähigkeit und jetzt die Altersvorsorge noch.
Hm.
Gibt es noch etwas? Was?
Wenn jemand darauf Wert legt, dann kann er es auch sagen, ich versichere meine Zähne, damit ich, wenn ich mal Zahnersatz brauche, nicht nur auf die gesetzliche Krankenversicherung angewiesen bin, dass ich da eben noch 50% oder 70% dazu bekomme vom Rechnungsbetrag. Es gibt eine Hausratversicherung, es gibt eine Glasversicherung, es gibt eine Elementarschadenversicherung. Da ist unwahrscheinlich vielschichtig. Unfallversicherung.
Also das mit den Zähnen finde ich jetzt sehr, sehr wichtig. Vor allem, was passiert, wenn man jetzt, angenommen, man hatte sehr teure Zähne, ja, hat das alles überkront, Inlays und fällt jetzt hin und schlägt sich die Zähne ein, ja, ja. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine draufkriegen, man kann ja auch hinfallen.
Ja.
Und dann springt diese Versicherung ein, ja?
Dann springt die ein, ja, genau.
Weil die normale Krankenversicherung wird jetzt nicht so begeistert sein, wenn da so teure Zähne kommen.
Nein, die gesetzliche Krankenversicherung rechnet ja nach einem gewissen Punktesystem ab, ne? Und das sind dann maximal vielleicht 40%, 45%, 50%, was die an Zuschuss geben zum Rechnungsbetrag. Und dann kommt die private Zahnzusatzversicherung ins Spiel und gibt noch 50% oder 70%. Das kann man entscheiden, was einem wichtig ist, und gibt dann vom Rechnungsbetrag dazu, sodass ich vielleicht einen Eigenanteil von 10% maximal habe. Im besten Fall vielleicht gar keinen. Halt, ne? Anstatt eben die Hälfte der Rechnung dann selber tragen zu müssen. Und Zahnersatz kostet zwischen 3.000 und 6.000 und 7.000 Euro. Und wenn ich dann eben 4.000 Euro davon selber bezahlen muss, weil die gesetzliche Kasse übernimmt nicht mehr, ne? Dann geht das schon ganz schön ins Geld, würde ich sagen.
Was man für Zahnersatz macht. Bei manchem kriegt man mit 3.000 oder mit 7.000 Euro vielleicht gerade mal 4 Zähne rein. Ja?
Naja, beim Sturz, man ist ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber so der Durchschnitt, der liegt so in diesen Bereichen halt. Ne?
Nur wenn Sie die toll über Kronen haben lassen, wird das natürlich ein bisschen teurer.
Das stimmt, ja.
Die Hausratversicherung.
Ja.
Also ich miete jetzt eine Wohnung.
Hm?
Und warum brauche ich jetzt deine Hausratversicherung?
Sie schützen ihr Hab und Gut vor Einbruch, Diebstahl, Vandalismus, Feuer, Leitungswasser etc. vor diesen Wiesenschäden halt. Ne? Dann gibt es noch viele, viele, viele Unterpunkte. Das sind so fast zwei DIN A4 Seiten, weil heutzutage gibt es ja auch Phishing in der Wohnung, außerhalb der Wohnung. Dann werden Missbrauch von Kreditkarten zum Beispiel was versichert. Raub ist heutzutage mit versichert in der Hausratversicherung. Ja, Sachen auf den Balkonen etc. ist also unwahrscheinlich vielschichtig. Um es mal abzugrenzen, stellen Sie sich die Wohnung vor, nehmen die Decke der Wohnung ab und drehen die Wohnung um. Und alles, was rausfällt, das ist Hausrat.
Okay.
Ja. Und das ist alles versichert. Also nicht nur Bilder an der Wand, das Mobiliar etc., sondern auch die persönlichen Gegenstände, meine Kleidung, ja, die ganzen Elektrogeräte und was alles etc., alles, was da, das, dazu gehört halt. Ne? Und da ist es wichtig, dass man auch wirklich die Versicherungssumme für so eine Hausratversicherung wählt. Denn wenn sich nachher im Leistungsfall herausstellt, dass der Wert der Einrichtung höher ist als die Versicherungssumme, bekomme ich auch nur die Versicherungssumme erstattet und nicht den Neuwert. Denn eine Hausratversicherung wird immer nach Neuwert im Leistungsfall abgerechnet.
Und umgekehrt, wenn ich doppelt so viel angebe, als es wert ist, kriege ich doppelt so viel.
Nee, also Maxim, der Gutachter sagt dann schon, herzlichen Glückwunsch, Sie haben zu viel bezahlt, aber mehr als den Versicherungswert, das entspricht dann auch der Versicherungssumme, mehr ist nicht.
Plötzlich mein Meißner Porzellan kaputt gegangen ist, ja? Das vorher noch gar nicht da war.
Ja, gab's alles schon, Herr Glöckler, gab's alles schon. Es gibt, glaube ich, nichts in der Versicherungswirtschaft, was es nicht schon gegeben hat.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich persönlich finde immer, also sicher ist nur, dass gar nichts sicher ist. Das ist sicher im Leben. Und man kann sich jetzt auch nicht gegen alles versichern. Und wenn man auch alles so negativ sieht, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Aber so ein paar Sachen sind ganz gut. Ach, es gibt ja auch noch eine Rechtsschutzversicherung. Was ist denn, für was brauche ich denn eine Rechtsschutzversicherung als Privatmensch?
Tja. Böse Zungen behaupten, wenn sie streitsüchtig sind, brauchen sie auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung.
Gut, jetzt wird aber keiner von sich selbst sagen, dass er streitsüchtig ist.
Das geben die wenigsten zu, das ist richtig. Ja, aber ich kann ja mal von irgendjemand, der mich nicht leiden kann, der mich mir irgendetwas Böses will.
Aber mich können alle leiden.
Ja. Anonym, ich rede auch nicht von Ihnen, Herr Glöckler, anonym angezeigt werden. Mhm. Ja, und schon muss die Staatsanwalt ermitteln. Mhm. Ja, und dann in diesem Dschungel der Paragraphen etc. brauche ich einen Rechtsbeistand. Und da kommt dann die Rechtsschutzversicherung ins Spiel halt. Ne? Oder wenn ich Ärger und Stress mit dem Arbeitgeber habe, zum Beispiel mit meinem Wohnungsvermieter, mit der Gemeinde, weil ich vielleicht ein Eigenheim habe und ein Grundstück, dass ich da über Straßengebühren mit denen oder Erschließungsgebühren streite, dass ich mit meinem Autohaus Streit suche oder streiten muss, andersrum, weil das Auto, was sie mir verkauft haben, einfach mal Schrott ist. Ja, also ja, vielfältig, wenn ich Verwaltungsanweisungen bekomme, die vielleicht gar nicht für mich bindend sind, wenn ich in Steuersachen von meinem Finanzamt böse Briefe bekomme, die erkennen das und das nicht an und sagen, nee, und sie haben Geld an der Steuer vorbeigeschoben und ach, weiß ich, was es da für Vorwürfe gibt, brauche ich einen Rechtsbeistand. Ohne den geht es in Deutschland nicht halt. Ne?
Und Sie können dann aber den Rechtsbeistand Ihrer Wahl nehmen, also egal.
Genau.
Da gibt es keine Eingrenzung.
Nein,
nicht irgendwie einer Gilde angehören, die dann wieder akzeptiert wird und ja, naja, könnte sein.
Ja, Sie müssen nicht den Wald- und Wiesenanwalt nehmen, sondern den Fachanwalt.
Also nicht den billigen und günstigsten, sondern einfach, man kann einfach sagen, ich möchte den, weil den halte ich für gut und dann gibt es da auch keine Thematik. Dann sagen
nein.
Die nicht, nee, wir haben da aber einen anderen, wir haben da einen Pool von Anwälten, die für uns arbeiten und so ist es nicht, nein?
Nein, wenn man keinen kennt oder keinen zur Hand hat, keinen Anwalt, dann kann man sich natürlich an den Versicherer wenden und der sagt, könnte einem sagen, okay, da und da und da, das sind Fachanwälte.
Naja, würde gerade sagen, es ist ja auch immer...
Aber sie so, müssen nicht.
Es ist ja auch nicht jeder, mancher Anwalt ist ja spezialisiert auf ein bestimmtes Gebiet und da auch genau. Sehr gut. Und dann ist es ja auch hilfreich, ist immer hilfreich, einen Spezialisten zu holen, ja?
Genau.
Ja, ich finde immer, völlig egal, welcher Beruf, also wenn Menschen denken, sie können alles, ist immer, finde ich, immer ein bisschen schwierig, ja.
Also, geht mir auch so.
Es gibt immer ein paar Sachen, die man gut kann,
ja,
und andere nicht so gut, und manche, die man besser ganz lässt, ja. Also ich werde jetzt auch nicht anfangen, ein Auto zu reparieren. Ja, ich habe da, hätte es fast gesagt, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, ja.
Ja, ja.
Ja, dann wollen wir das nicht ausführen jetzt, ja. Herr Scheibe, wie lange machen Sie jetzt den Beruf?
Seit 32 Jahren.
Und immer noch interessant, spannend?
Ja, man hat ja jeden Tag mit Menschen zu tun.
Ja, das kann aber auch zu viel werden.
Das liegt ja an einem selber, wie man sich organisiert. Und ich habe unwahrscheinlich viele tolle Menschen kennengelernt. Sie zum Beispiel, wären wir uns nie begegnet, gehe ich mal von aus. Und das möchte ich einfach nicht missen halt, ne? Und man kann es in unserem Beruf nicht jedem recht machen. Ja, wichtig ist, dass man offen und ehrlich miteinander umgeht, dass man fair miteinander ist, dass man zuverlässig ist, ja, dass man authentisch ist.
Na, vor allem, dass man auch dann noch da ist, wenn dann der Schadenfall eintritt.
Ja.
Das ist ja so ein Gefühl, was man so ein bisschen vorherrscht, dass manche sagen, naja, wenn es drauf ankommt, dann zahlt die Versicherung nicht und dann ist sie nicht da. Und da ist es dann wichtig, dass der Berater eben auch Flagge zeigt und da ist und nicht in Deckung geht. Und
genau, genau.
Und sagt, oh, ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Ja,
ja, ist ja richtig. Nee, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Denn der Leistungsfall, das ist natürlich so eine Geschichte, wo unsere Mitglieder und Kunden noch mehr Aufmerksamkeit brauchen und Hilfe brauchen. Ja, da kommt da vielleicht irgendwie so ein Formular ins Haus geflattert, kein Mensch weiß, wie man das ausfüllen soll, etc. Ja, heutzutage geht viel online. Ja, da ist es gar nicht mehr so up-to-date, dass da so ein DIN A4-Bogen da kommt halt. Ne? Aber genau in dem Punkt, da muss man da sein.
Ja.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ja, und das sind Sie ja, das finde ich auch toll. Also, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für dieses großartige Gespräch. Heute mal etwas ganz anderes. Aber ich fand, das ist auch mal ein wichtiges Thema, weil für Sie ist das natürlich Ihr täglich Brot, aber insgesamt ist es ja ein Thema, das, wo die wenigsten so richtig Ahnung haben. Wo man jetzt nicht so hintersteigt, was bringt mir diese Versicherung, was nicht und was kommt auf mich zu und ja, was sollte ich mich versichern. Reden wir noch ein bisschen über ein, zwei andere Sachen. Was sind Ihre Hobbys?
Ja, früher, wie gesagt, Fußball bis ins hohe Seniorenalter. Dann,
was für ein Seniorenalter denn?
Na, es gibt ja so bestimmte Altersklassen im Fußballbereich, da zählt man dann als Senior.
Da ist man ja schon mit 30 Senior.
Da, ja, ab 32 geht es da los, genau. Und dann bin ich Trainer geworden halt, ne, und habe bis letzte Saison noch eine B-Jugendmannschaft trainiert und
cool, ja.
Mache jetzt aber mal eine Pause, weil das natürlich auch sehr, sehr, sehr anstrengend ist, sehr fordernd ist halt. Ne.
Was für Musik mögen Sie?
Oh, ich liebe mehr die härteren
Klänge. Ja, ich habe schon gedacht, irgendwie sowas Hardrock oder Heavy Metal.
Ja, ich bin so ein bisschen, na, Heavy Metal nicht, aber ich bin so AC/DC-mäßig angeschlagen, angehaucht. Gedacht, ne? Ja. U2 finde ich.
Ich bin gut. Ja,
U2 ist für eine Wahnsinnsband. Auf der anderen Seite auch Simple Minds, ja, die ein bisschen weichere Sachen auch machen. Pink Floyd ist für mich der Inbegriff von Musikkunst. Ja, also unwahrscheinlich. Ja, aber ich trinke aber auch auf Festen, wenn ich mal ein Glas Bier getrunken habe, tanze ich auch zu Schlager. Also und singe da mit, mache ich auch gerne.
Strand oder Berge?
Beides.
Schon immer beides?
Oder? Nein, Strand generell. Mhm. Berge noch ein Wunsch von mir und ein Ziel.
Okay. Und Strand, also sie zieht es dann auch in die Wärme, Hitze, in
genau.
fernere Länder.
Ja.
Was ist so Ihr bevorzugtes Urlaubsland?
Also mein nächstes Urlaubsland wird Kuba sein. Das wollte, okay. wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal nach Kuba.
Ja.
Und habe da auch schon eine Reise gebucht gehabt und musste die durch eine Schulter-OP, musste die canceln. Und das ist mein nächstes Ziel. Ansonsten, ja, Dominikanische Republik ist traumhaft schön. Afrika, Kenia, traumhaft schön. In Bali war ich 3 Wochen. Ja, also es gibt schon tolle Ecken. Ja. Mich reizt dann auch mal Japan.
Ja, da war ich auch, ja. Ich hatte ja Fernsehsendung in Tokio. Ich war lange in Tokio, sehr spannend.
Ja, also gibt schon.
Und Afrika war ich ja im Dschungel, ja?
Ja,
im Dschungel gesessen, ja. Das ist dann nochmal ein bisschen anders.
Das war ein bisschen anders, ja. Nee, ich war zweimal in
Kenia. Mang de Plempe, ja.
Das würde ich nun nicht machen wollen, nee. Also, aber Kenia war ich zweimal, hat mir wunderbar gefallen, ja, war super toll gewesen, ja. Also.
Und wann ist Kuba angesagt?
Nächstes Jahr. Das will ich unbedingt sehen.
Ja, Herr Scheibe, dann bedanke ich mich für das wundervolle Gespräch. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich und ja, vielleicht kann so mancher daraus Nutzen ziehen und vielleicht fällt einem so manchem auch ein, dass er sagt, ja, eigentlich, vielleicht brauche ich doch noch eine Versicherung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesundheit und auf dass Sie dass wir die Versicherungen nicht in Anspruch nehmen müssen. Ja, dass es uns immer gut geht und wir gesund bleiben. Abgesehen natürlich von der Altersversicherung, die man ja dann irgendwann in Anspruch nimmt. Ja?
Genau.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Glücker. Ich war sehr, sehr schön bei Ihnen hier. Ich freue mich, dass ich hier sein sollte. Und ja, wenn ich den einen oder anderen Tipp und Hinweis geben konnte, dann freue ich mich darüber. Und ich stehe auch gern zur Verfügung, wenn jemand aus Ihrem Umfeld eine Frage hat etc., dann wissen Sie, wie Sie mich erreichen können.
Super.
Das mache ich gerne und das Dank. Ist kostenlos, aber nicht umsonst.
Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Herr Glücker.
Danke.
Eine Produktion von Audiotakes.